SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Nach dem Gedenken. Wie verändert sich der Blick auf den Ersten Weltkrieg? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, sie endete offiziell mit dem Waffenstillstand vom November 1918. An diesem Wochenende wird Europa weit daran erinnert, ganz besonders in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron lädt Staatschefs aus aller Welt nach Paris. Dann findet auch ein 4 Jahre währender Gedenkmarathon seinen Abschluss. Und wir wollen heute so etwas wie eine Bilanz ziehen. Was hat er bewirkt? Nehmen wir den Krieg heute anders wahr? Fest steht, er ist jedenfalls so präsent wie nie im öffentlichen Bewusstsein. Dazu haben eine ganze Flut an neuer Literatur, dazu haben Ausstellungen, Radio, Fernsehproduktionen beigetragen. Welche Lehren zieht Europa 100 Jahre nach Kriegsende? Sind die Europäer zu einem gemeinsamen Denken bereit? Oder geht das vielleicht gar nicht, weil es bei Siegern und Besiegten von einst ganz unterschiedliche Erinnerungstraditionen gibt, die kaum zu vereinbaren sind? Über all das wollen wir reden und ich darf eine entsprechend europäische Runde begrüßen. Professor Dr. Maciej Gorny ist Historiker am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Dr. Jörn Leonhard ist Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg. Und aus Paris ist zugeschaltet Dr. Arndt Weinrich, Fachlektor Geschichte beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, an der Universität Sorbonne. Herr Weinrich, Macron hat mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach Paris geladen. Das wird so etwas wie ein großes Finale im Kriegsgedenken. Was erwarten Sie?
Ja, ich erwarte natürlich in der Tat einen krönenden Schlusspunkt dieses ja nun schon 4 Jahre dauernden Gedenkmarathons mit einer großen Zeremonie am Arc de Triomphe mit den genannten Staatschefs aus aller Welt, die zugegen sein werden. Es ist aber nun auch hier in Frankreich, und das ist eigentlich auch ganz spannend zu sehen, nun ein Schlussakt, der jetzt keinesfalls nur um den 11. November herum organisiert ist, sondern der in vielerlei Hinsicht schon läuft. Also der Präsident Macron ist jetzt schon seit letztem Sonntag, seit dem 4. November, auf so einer Art, ja, man möchte fast sagen, Pilgerfahrt durch Nordfrankreich, also durch die 11 Departements, die vom Ersten Weltkrieg betroffen gewesen sind von 1914 bis 1918 mit ganz vielen verschiedenen Stationen, was zur Folge hat, hier in Frankreich bestimmt ja auch die präsidentielle Agenda, in vielerlei Hinsicht auch die mediale, was also zur Folge hat, dass seit einer Woche hier der Erste Weltkrieg und das Gedenken an den Ersten Weltkrieg auf allen Kanälen eigentlich fast rund um die Uhr thematisiert wird.
Jetzt schreiben einige Kommentatoren schon, der im eigenen Land politisch angeschlagene Macron sucht auch deshalb das große Spektakel, um bei den Franzosen zu punkten. Lässt sich mit der Grande Guerre, dem großen Krieg, auch 100 Jahre nach Kriegsende noch politisch Profit schlagen?
Ja und nein. Also ich würde denken, dass es hier wirklich um ein Thema geht, das ein konsensfähiges ist. Also das Gedenken an den Ersten Weltkrieg, das Gedenken vor allen Dingen an die Poilus, also an die französischen Soldaten des Ersten Weltkrieges, wird weithin als unpolitische Selbstverständlichkeit wahrgenommen, sodass der Präsident da gewisserweise eine mediale Plattform erhält, auf der er sich präsentieren kann, natürlich auch die Agenda in gewisser Weise bestimmt. Ich denke aber, dass der wirkliche politische Nutzen unter dem Strich dann letztendlich doch ein zu vernachlässigender ist. Das hat man ja schon auch gesehen 2014, wo Hollande oder 2015, 2016, 2017, wo Hollande ja in einer nun auch nicht gerade brillanten politischen Situation war und ganz stark auch auf den Ersten Weltkrieg gesetzt hat, dass das letztendlich politisch wenig Zählbares gebracht hat.
Maciej Gorny, was sagt der polnische Historiker? Paris als Schauplatz des zentralen politischen Gedenkens, man könnte auch sagen, eigentlich so wie immer. Warum eigentlich nicht mal Warschau oder Moskau oder Istanbul?
Ja, das wäre zwar möglich, müsste man aber eigentlich die ganze Geschichte des Weltkriegs völlig anders erzählen, um irgendwie neuen Sinn zu stiften. Denn am 11. November wird es nicht nur in Paris gefeiert, in Warschau wird es auch ein feierlicher Tag sein. Wir werden aber keineswegs das Ende des Krieges feiern, sondern einen Anfang der Staatlichkeit. Und auch über das Ende des Tötens könnte nicht vernünftigerweise gesprochen werden, denn in Polen 1918 dauerte der Krieg doch noch mindestens 2 Jahre. Und die größten Schlachten, die sind erst 1920 gekommen.
Herr Leonhard, ist Paris ein gut gewählter Ort für die zentralen Schlussfeierlichkeiten?
Ja, ich finde, in vieler Hinsicht ist es der ikonische Ort, wenn wir nur daran denken, dass Paris noch im Sommer 1918 von deutschen Langrohrkanonen beschossen wird, dass in Paris sich die Staatsmänner der Welt, die Diplomaten der Welt im Frühjahr 1919 treffen, um eine neue Friedensarchitektur zu beginnen. Paris ist die Metropole des langen 19. Jahrhunderts, die vielleicht 1914, 1917 umbricht. Und Paris ist der Ort, von dem aus nach dem Zweiten Weltkrieg auch irgendwann die deutsch-französische Aussöhnung ausgegangen ist. Insofern finde ich Paris einen würdigen und naheliegenden Ort. Man hätte sich ja auch an London denken können, aber ich glaube, dass in London nicht zuletzt aufgrund des Brexit, aber sicher auch im Blick auf die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für das britische Empire, sich auch nochmal eine ganz eigene Kultur entwickelt hat. Insofern finde ich Paris naheliegend.
Das klang ja jetzt schon an. Es gibt ganz unterschiedliche Bilder und Erzählungen von diesem Krieg. Vereinfacht lässt sich wohl auch sagen, die Sieger von damals erinnern an den siegreichen, heroischen, großen Krieg. Die Besiegten erinnern am liebsten gar nicht, sondern verdrängen lieber. Deutschland hat es fast ein Jahrhundert lang vorgemacht. Herr Leonhard, in Ihrem Buch über den Ersten Weltkrieg, Die Büchse der Pandora, sprechen Sie von der Konkurrenz der nationalen Gedächtnisse in Europa. Worin besteht die Konkurrenz?
Ich will damit andeuten, dass wir bei allem europäischen Gedenken, und das werden wir in den nächsten Tagen als Leitmotiv erleben, sozusagen gemeinsames Gedenken auch als eine Antwort auf die Krise der Europäischen Union, nicht vergessen sollten, dass die Gedächtnisse, die sich nach 1918 entwickeln, sehr unterschiedlich sind. Und Herr Gorny hat es ja im Augenblick schon angesprochen. In Polen hat man eine andere Perspektive auf den November 1918 als etwa in Belgien, in Deutschland oder in Frankreich. Der deutsche 11. November steht in vieler Hinsicht im Schatten des 9. November. Also diese Zusammenballung von Niederlage, Revolution und Waffenstillstand hat in Deutschland eine ganz eigene Kultur hervorgebracht. Denken wir nur an die Dolchstoßlegende, die Polemik gegen die sogenannten Novemberverbrecher. Und ich glaube, diese Unterschiede muss man aushalten und darf sie nicht in einem vorschnellen europäischen Narrativ sozusagen nivellieren. Das habe ich damit versucht anzudeuten.
Und Herr Gordy, beschreiben Sie das uns vielleicht für die Situation in Polen? Welche historische Erfahrung verbindet sich für die Polen mit diesem Krieg und mit dem Kriegsende, so wie er an diesem Wochenende gedacht wird?
Eigentlich scheint die Sache auf den ersten Blick ganz klar zu sein. Das ist der Unabhängigkeitstag, der wir mindestens seit den 30er Jahren am 11. November eben feiern. Historischen Grund dafür gibt es eigentlich kaum. Also es ist eine politische Entscheidung aus den 30er Jahren. Welchen Sinn das Ganze hat, habe ich den Eindruck bekommen, wissen die meisten Entscheidungsträger in Polen heutzutage nicht so genau. Und das wird sich auch am 11. in einigen Tagen ganz deutlich machen. Denn was ich eigentlich erwarte, ist ein Debakel. Wenn wir auf Frankreich schauen und all die internationalen Handshakes beobachten, die da stattfinden werden, und dann unser Blick auf Polen richten, da sehen wir, dass wir am 11. November eine Dankmesse in der Kirche der göttlichen Vorsehung in Warschau haben werden mit dem polnischen Präsidenten Duda und dann möglicherweise auch eine Militärparade. Ob am 12. auch ein Feiertag sein wird, wird sich erst ergeben. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und die einzige politische Persönlichkeit vom Format, die aus diesem Anlass nach Polen kommt, ist überraschenderweise Donald Tusk, der Chef der Europäischen Kommission. Kein Präsident, kein Premierminister. Die reisen eben alle nach Frankreich. Mhm. Also Polen wird quasi ihre Unabhängigkeit alleine feiern.
Herr Weinrich, da wird es in Paris versöhnlicher zugehen. Sie haben es ja auch schon gesagt. Vor allen Dingen zwischen Frankreich und Deutschland waren die Rollen ja immer genau verteilt. Hier der heroische Sieg, dort die historische Schuld. Sind heute die Bosch von einst eigentlich immer noch irgendwie in den Köpfen der Franzosen?
Nein, nein, nein. Also das ist Gott sei Dank Geschichte. Ich war eigentlich die letzten 4 Jahre sehr überrascht, auch in welchem Maße der Sieg der militärische Sieg vom November 1918 eine ausgesprochen geringe Rolle gespielt hat. Es ist wirklich ein Diskurs gewesen, der sich vorzüglich einschreibt, ja auch in eine lange Geschichte deutsch-französischer Gedenkveranstaltungen zum Ersten Weltkrieg und der dann auch eine weitgehende Kompatibilität abbildet. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen verändert, muss ich fast sagen, denn da ist da jetzt schon auch wieder dieses Moment des Sieges stärker in den Vordergrund getreten. Wir haben jetzt gerade heute die Ankündigung bekommen, dass im Invalidendom eine Gedenkveranstaltung an die Marschälle des Ersten Weltkrieges stattfinden wird, inklusive Pétain. Da gibt es auch gerade eine ganz interessante Diskussion. Das heißt also insgesamt, dass es in diesem unglaublich vielschichtigen französischen Diskurs schon auch noch relativ patriotische Elemente gibt, die jetzt auch im militärischen Sieg ein bisschen versuchen, auf die Agenda zu setzen. Aber das bleibt in meinen Augen, und das ist, denke ich, ganz wichtig, das nochmal zu betonen, das bleibt ein Diskurs, der in Frankreich nicht mehrheitsfähig ist.
Herr Leonhard, wenn ich mir anschaue, was da am Wochenende in Paris passiert, der französische Präsident Macron wird den Festakt am Samstag mit einer Rede am Arc de Triomphe eröffnen. Am Tag drauf steht dann eine Friedenskonferenz mit einer Rede der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Es wird ein Konzert geben mit Werken deutscher und französischer Komponisten. Und man könnte meinen, die Welt erinnert nicht an einen Weltkrieg, sondern an einen ja irgendwie ausgeweiteten deutsch-französischen Krieg, an dem auch irgendwie Briten, Italiener und Amerikaner teilgenommen haben. Wie ist Ihr Eindruck?
Ja, ich glaube, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Das hat sich in Frankreich eben doch erheblich verändert. Man könnte sagen, da ist eine nationale Heldensage, also die Selbstbehauptung der egalitären Dritten Republik im Krieg gegen eine autokratische Militärmonarchie. Diese Heldensage ist ein bisschen verändert worden, umgebogen worden in eine langfristige Friedenserzählung. Und diese Friedenserzählung basiert aus der französischen Sicht ganz stark auf dieser Freundschaft zu Deutschland mit diesen emotionalisierten Bildern, also Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims, die im Ersten Weltkrieg teils zerstört wurde, Kohl und Mitterrand über den Gräbern von Verdun. Ist kein Zufall, dass man da eben immer wieder diese Politikerpaarungen hat. Und umgekehrt ist aus der bundesrepublikanischen Sicht diese Aussöhnung zu Frankreich in den 60er Jahren natürlich eine Möglichkeit gewesen, aus der politischen, vielleicht auch diplomatischen, vielleicht auch moralischen Isolation nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts herauszukommen. Das Manko dieser, wenn man so will, bilateralen, sehr stark deutsch-französisch gedachten Perspektive auf den Weltkrieg ist natürlich, dass ganz viel darin nicht vorkommt. Und ich finde, das kann man im Augenblick in Frankreich auch beobachten. Da kommt nicht vor die Globalität des Krieges, die zahllosen Kolonialgesellschaften. Macron trifft zwar den Präsidenten von Mali und es gibt auch eine Anerkennung des Kriegsdienstes der Kolonialsoldaten. Aber ich finde, wir erleben im Augenblick auch ein bisschen Refokussierung auf Westeuropa. Und Herr Gorny hat das ja schon wunderbar angesprochen, die Tatsache, dass Polen da ein bisschen außen vor steht. Ich habe den Eindruck, das fällt nochmal hinter das zurück, was wir doch in den letzten 4 Jahren auch erlebt haben, nämlich dass wir entdeckt haben, dass dieser Krieg nicht ein europäischer Krieg, ein westeuropäischer Krieg mit ein paar Schlachtfeldern außerhalb war, sondern dass es wirklich ein Weltkrieg war.
Herr Gorny, warum ist das so? Warum findet der Erste Weltkrieg im Osten in der europäischen Erinnerung kaum oder so gut wie gar nicht statt? Der vergessene Weltkrieg heißt Ihr neues Buch zum Thema. Im öffentlichen Bewusstsein spielt er bis heute eigentlich keine Rolle, also zumindest nicht in Westeuropa, oder täusche ich mich?
Das ist schon richtig. Mehr noch, ich würde sagen, dass es auch in Osteuropa kaum eine Rolle spielt. Und das ist der Grund, das ist die Antwort auf Ihre Frage eigentlich. Hier in dem Fall würde ich eigentlich darauf bestehen, dass wir mit diesem klassischen Trennung von Geschichte und Erinnerung zu tun haben. In der historischen Forschung der letzten Jahre ist in Ost-Mitteleuropa manches passiert. Es gibt neue Ansätze, neue Interpretationen, auch bei den deutschen Kollegen. Jürgen Leonhard gehört zu denen, die eben Ost-Mitteleuropa, Osteuropa sehr stark in diese gesamteuropäische Narrative mit einbeziehen. Was sich aber in der Forschung abspielt, das hat wenig Resonanz in der kollektiven Erinnerung. Vielleicht ist es auch zu früh, um darüber zu sprechen. Aber für heute würde ich sagen, leben wir in einem Parallelwelt der Historiker.
Es gibt die großen Schlachtfelder an der Westfront, an der ehemaligen Westfront, Herr Gorny. Gibt es im Osteuropa denn keine Erinnerungsorte, die den Krieg dort ins Gedächtnis schreiben könnten?
Es gibt solche Orte, die aber außer Kobarid, also Caporetto, endlich kaum vergleichbar sind zu Gedächtnisorten an den Ersten Weltkrieg in Westeuropa. Es gibt darüber hinaus, es gibt noch Marrakesch, die einige wichtige Kriegsmausoleen in Rumänien, wichtige Schlachtfelder an der Grenze zu Bulgarien und so weiter und so fort. Die spielen aber kaum eine Rolle. Darüber hinaus haben wir mit einer Konkurrenz zu tun, die an die Nachkriegskonflikte erinnert. Also neben Warschau wird es in 2 Jahren ein Museum entstehen, mitsamt ein Schlachtfeldskanzen oder so etwas in die Richtung, bei Ossuf. Das wird an den Schlacht um Warschau erinnern, 1920, als die Rote Armee, also die Bolschewiki, die polnische Hauptstadt fast erobert haben. Und das hat ein Zeug, ein Erinnerungsort ersten Ranges zu sein, zu bekommen.
Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Gorni, Sie haben auch vollkommen recht, Herr Leonhard. Ich denke, worauf man nochmal auch den Akzent legen sollte, das ist einfach diese schon auch recht zentrale, dieser Unterschied in der Erinnerungskultur zwischen weiten Teilen Osteuropas und Westeuropas, wo ja doch schon eine gewisse Inkompatibilität festzustellen ist. Also wir haben schon diesen, insbesondere im deutsch-französischen Kontext natürlich entwickelten postheroischen Diskurs, der dann doch recht quer steht zu der Art und Weise, in der insbesondere ja auch in Russland der Erste Weltkrieg jetzt in den letzten Jahren neu entdeckt worden ist. Das ist ja schon spannend zu sehen, eigentlich wie in Russland und das in einem Ausmaße wie wohl in keinem anderen Land Denkmäler entstehen an den Ersten Weltkrieg in Moskau gleich zwei, aber eben mit einem sehr patriotischen, sehr heroischen Diskurs, der da ja einfach dann schon nicht ganz anschlussfähig ist an die Art und Weise, in der sich das in Westeuropa herauskristallisiert hat. Noch einen zweiten Punkt, und das wäre mir jetzt schon wichtig. Herr Leonhard, Sie haben natürlich recht, dass es da keine vollkommene Deckungsgleichheit gibt zwischen dieser Globalgeschichte, die ja in der Forschung so eine zentrale Rolle gespielt hat in den letzten Jahren, und der Art und Weise, in der des Ersten Weltkriegs gedacht wird. Dennoch wäre ich da ein Stück weit optimistischer als Sie. Also wenn ich mir insbesondere hier in Frankreich angucke, in welchem Ausmaße man sich schon in den letzten 4 Jahren um eine Transnationalisierung, um eine Internationalisierung des Gedenkens bemüht hat, dann wäre ich schon versucht zu sagen, dass so viel Internationalität, so viel Globalität im Gedenken an den Ersten Weltkrieg eigentlich noch nie da gewesen ist.
Und
das betrifft eben nicht nur den deutsch-französischen Kern, sozusagen dieses Centenaire, sondern das geht dann doch, denke ich, deutlich darüber hinaus.
Ja, es gibt diese Ansätze, das würde ich auch gar nicht bestreiten, aber ich bin in den letzten 4 Jahren sehr viel in Europa unterwegs gewesen und mein Eindruck war, wir erleben schon auch eine Renationalisierung des Gedenkens. Vielleicht nicht in Frankreich, aber wenn Sie in einigen der ostmitteleuropäischen, südosteuropäischen Staaten sind, wenn Sie sich angucken, was in Serbien passiert, dann finde ich, spricht das eine andere Sprache. Und ich würde auch Deutschland nochmal nennen. Wenn Sie in Deutschland eine Lesung, ein Podium zum Ersten Weltkrieg machen, und ich habe das immer benutzt, um auch zu sagen, guckt über diesen deutschen Tellerrand hinaus, dann waren Sie spätestens bei der dritten Wortmeldung eben doch beim Schuldkomplex, bei den Thesen der Fischer-Kontroverse, bei der Frage, war Deutschland nicht doch der Hauptverursacher? Sie sind beim Versailles-Komplex, bei der Dolchstoßlegende. Ich glaube, wir müssen mit diesem Nebeneinander leben. Ja, also einerseits auch einer Globalisierung, einer Europäisierung des Erinnerns, das gibt es. Aber ich glaube, es ist an vielen Stellen auch ein Elitendiskurs. Wenn Sie in die breitere Öffentlichkeit gehen, gibt es, finde ich, kollektive Speicher, die doch von anderen und vielleicht auch eher partikularen Tendenzen geprägt sind. Und beides charakterisiert, finde ich, dieses Gedenken in den letzten 4 Jahren. Das ist so eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Und dass in den osteuropäischen Staaten der Fokus eben nicht so sehr das Opfer und die Transnationalität, sondern der Fokus auf den Gewinn der nationalen Souveränität ist. Ich finde, das müssen wir Historiker ernst nehmen und das ist ja selbst im Grunde genommen Ausfluss einer historischen Konstellation. Mhm. Und da glaube ich eben, sollten wir die Unterschiede ernst nehmen und nicht glauben, dass man das, ich spitze jetzt ein bisschen zu, mit einem europäischen Gedenken ein für alle Mal aufheben kann. Ich finde es schon, wenn ich das noch sagen darf, ich finde es schon eigentümlich, aber dass dieses Datum des 11. November in Deutschland praktisch nicht stattfindet. Es gibt am 9. November eine Gedenkstunde im Bundestag. Die hat mit dem 9. November 1938 und der Pogromnacht zu tun. Die deutsche Revolution, die ja eng mit diesem Kriegsende verbunden ist, wird kaum thematisiert, also nicht vom politischen Berlin. Und am 11. November sucht die deutsche Politik eindeutig und fast alleine das Aufgehen Deutschlands in der europäischen Gedenkkultur. Das finde ich, gemessen auch an dem großen Interesse der Öffentlichkeit an diesen Fragen, ein bisschen wenig. Das muss ich schon sagen.
Man könnte es auch anders sehen. Also es könnte ja auch gerade die Aufgabe der europäischen Politik sein, diese Parallelwelten, von denen Herr Gorny eben gesprochen hat, irgendwie versuchen zusammenzuführen. Und da sind wir wieder beim Festakt in Paris. Und ich frage mich gerade, ich weiß es nicht, aber was passiert eigentlich in Brüssel? Wie verhält sich die Europäische Union? Also die Frage ist, man könnte ja beispielsweise wirklich versuchen, die unterschiedlichen Erfahrungen einmal ins Zentrum des Gedenkens zu stellen, in West und Ost, und versuchen, erinnerungspolitisch zusammenzuführen. Oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit?
Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Joachim Gauck hat im Sommer, also im Juni 2014, anlässlich des Gedenkens an das Attentat von Sarajevo, aus allen damals beteiligten Kriegsgesellschaften Historikerinnen und Historiker nach Bellevue eingeladen und hat gesagt, wir müssen das gemeinsam erinnern, wir müssen auch diese Spannungen irgendwie aushalten, wir müssen die Unterschiede aushalten und verstehen. Mhm. Und das fand ich eine sehr gelungene Veranstaltung. Und ich finde es schade, dass das sozusagen bei der Erinnerung an den Kriegsbeginn gelungen ist und dass in Deutschland im Augenblick so ein eigentümliches Vakuum an diesem Wochenende herrscht. Während Macron es ja offensichtlich schafft, das Nationale und das Transnational-Europäische doch zusammenzubringen. Das habe ich bei Herrn Weinrich ja so ein bisschen rausgehört. Und was man liest, finde ich das eine sehr gute Beschreibung.
Und Herr Gorny, man könnte doch eigentlich noch weitergehen. 1918 ging, Sie haben es gesagt, nicht nur ein Krieg zu Ende, sondern es entstand auch etwas völlig Neues, ein neues Europa. In Ost-Mitteleuropa sind neue Nationalstaaten entstanden, prägend für die heutige Europäische Union. Man könnte doch 2018 vielleicht mal nicht nur an das Ende des Kriegs erinnern, sondern auch an den Anfang vieler Demokratien in Europa. Warum passiert das nicht?
Das passiert getrennt, denn jeder Staat hat seine eigene Anfangsdatum. In den baltischen Staaten beginnt es im Februar und März 18. In der Tschechoslowakei, jetzt in Tschechien, am 28. In der Slowakei interessanterweise zwei Tage später. Mhm. Und sogar in diesem Fall, in dem Fall von der Tschechoslowakei, wurde in diesem Jahr vor einigen Wochen getrennt gefeiert. Das ist, glaube ich, bezeichnend für diese Unmöglichkeit, nicht nur eine Unmöglichkeit des Zurechtkommens und des Gesprächs zwischen Ost und West ist, aber zwischen jedem Einzelnen in Ostmitteleuropa, das zwischen Polen oder zwischen Tschechien oder Russland und Frankreich, dass es Unterschiede gibt, ist ja klar. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass die Länder Osteuropas, Ostmitteleuropas zusammengenommen ein einheitliches Bild darstellen. Da steht jeder für sich.
Und ich glaube, Teil der Antwort auf die Frage, warum wir nicht so sehr an die Demokratien erinnern, ist natürlich auch die Logik des Rückblicks. Denn viele dieser Demokratien haben sich dann in den 20er und 30er Jahren als instabil erwiesen. Und ich glaube, dass wir auch deshalb so uns schwer tun mit diesem Datum des 9. November, also der Revolution und dem Ende der Monarchie, aber eben auch dem Beginn der demokratischen Republik mit allen Belastungen und Hypotheken, hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir es durch die Linse von 1933 sehen. Und ich finde, das muss man aufbrechen. Man darf nicht in dieser Logik des Rückblicks so verharren, dass man sozusagen auch die Leistungen, die dort unter doch erheblichen Belastungen vollbracht wurden, ich würde dazu auch die Weimarer Reichsverfassung zählen, dass man das im Grunde genommen nicht begeht. Ich finde, das gehört auch in den öffentlichen Raum rein.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Leonhard. Das ist in der Tat noch dieser Blick auch auf ein Kontinuum der Gewalt, ein 30-jähriger Krieg von 1914 bis 1945, der kommt. Innerhalb dieser Phase ist natürlich auch Weimar nichts anderes als als die Geschichte eines Scheiterns. Ich meine, jetzt ist ja die Frage auch ein bisschen, wie sich der Blick auf den Ersten Weltkrieg geändert hat innerhalb dieser letzten 4 Jahre. Und da würde ich schon ein bisschen die These aufstellen wollen, dass wir in sehr viel stärkerem Maße, insbesondere in Deutschland, uns diesem Krieg auch als ein eigenständiges Ereignis angesehen haben. Ja, also dass eben gerade insbesondere, wenn man mal vergleicht, wie der Krieg im Jahr 2004 wahrgenommen wurde, nämlich als Urkatastrophe, als Auftakt des 30-jährigen Krieges, doch uns ein bisschen aus dieser etwas theologischen Sicht auf die Epoche 14 bis 45 ein bisschen daraus dann doch gelöst haben. Und diese Lösung jetzt auf der Ebene der Erinnerungskultur eröffnet da schon auch Möglichkeiten, Weimars in gewisser Weise auch positiver zu gedenken, als es vorher der Fall gewesen ist. Und da, wenn man damals schaut, zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel aus dem regionalen Kontext, nämlich aus dem Kontext Schleswig-Holsteins, wie am 4. November in Kiel der Revolution gedacht worden ist, dann sehe ich da schon den partiellen Versuch, auch Positives zu finden.
Gerade da bin ich bei Ihnen.
In dieser Revolutionsphase. Also wo dann zum ersten Mal letztendlich auch so ein Diskurs aufgekommen ist, der die Meuterer oder die aufständigen Matrosen von 1918 in gewisser Weise zu Vorbildern der Zivilcourage gemacht hat. Also das fand ich da eigentlich sehr spannend. Und das ist auch wieder letztendlich sinnbildlich für die deutsche Schwierigkeit der historischen, der militärischen Akteure des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Also im deutschen Fall ist es praktisch möglich, Soldaten zu gedenken, wenn sie praktisch gar keine Soldaten mehr sind, weil sie sich gerade dieser soldatischen Pflicht verweigern.
Ja, also ich habe bei der Veranstaltung selbst die Festrede gehalten. Da gab es aber auch einen handfesten Skandal. Das war nämlich, als zum ersten Mal ein deutscher Admiral als offizieller Vertreter des Militärs jetzt eine Rede gehalten hat. Das hat 100 Jahre gedauert, bis das möglich war. Und als der Admiral die Rede halten wollte, sind Demonstranten in den Raum rein und haben ein großes Plakat entrollt und gesagt, NATO raus, wir sind die eigentlichen Erben der Matrosen von 1918. Ich bin bei Ihnen, dass es da bestimmte Verkrustungen gibt, die man heute ein bisschen leichter ablegt, aber ich finde, man sollte daraus auch nicht so ein, also ich spitze es ein bisschen zu, so eine Art pädagogisches, positives Narrativ draus machen. Mhm. Es gibt auch eine ganze Menge Altbestände und die kann man in diesem Erinnern schon auch beobachten. Viele derjenigen, die in Deutschland in den 60er und 70er Jahren Abitur gemacht haben, studiert haben, sind mit dieser Fischer-Kontroverse um die Schuld der Deutschen am Ausbruch des Ersten Weltkrieges sozialisiert worden. Und ich war, da sind wir bei dem, was Herr Gorny ganz am Anfang gesagt hat, ich war doch überrascht, wie stark sozusagen das, was wir in der Wissenschaft, in der Forschung herausgefunden haben, häufig überschattet wird von diesen längerfristigen, fast stereotypen Vorstellungen. Und die aufzubrechen, braucht, glaube ich, einen sehr, sehr langen Atem. Und diese Erfahrung gehört auch zu dem Gedenkmarathon der letzten 4 Jahre.
Also nennen wir es beim Namen 2014. Da geschah ja im Grunde genommen etwas ganz Sonderbares. Da hat ein australischer Historiker, der in England forscht, Christopher Clark, mit seinem Buch Die Schlafwandler die Schuldfrage neu aufgegriffen. Waren die Deutschen schuld am Krieg? Waren sie allein schuld oder maßgeblich? Oder wie Clark meint, auch nicht viel mehr als die anderen europäischen Staaten, die irgendwie alle eigentlich ziemlich kalkuliert in den Krieg gezogen sind. Also so viel zum Thema, wie weit sind wir mit der Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs? Ist es tatsächlich so, dass die Schuldfrage für Europa immer noch mitbestimmend ist, wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, war damals gefragt worden.
Ich glaube, dass das schon eine sehr, sehr deutsche Perspektive ist. Und es ist kein Zufall, dass das Buch von Chris Clark uns Forscher jetzt nicht vielleicht alle so von den Stühlen gerissen hat, obwohl da viel Diskussionswürdiges drin ist. Aber es hat in der deutschen Öffentlichkeit sozusagen gewirkt, weil man sagte, jetzt kommt jemand von außen und beglaubigt, dass zugespitzt formuliert, die Deutschen nicht an allem schuld sind, was im 20. Jahrhundert schiefgegangen sind. Und andere, das habe ich in Deutschland in vielen Podien erlebt, sind aufgestanden und haben ohne Ironie gesagt, ich lasse mir doch die deutsche Alleinschuld nicht nehmen, weil auch das ein Stück weit lange Zeit für ein bestimmtes politisch-soziales Milieu durchaus konstitutiv gewirkt hat. Und das ist eine, finde ich, sehr deutsche Perspektive auf dieses Thema. Im Übrigen konzentriert sich das ja dann auch immer auf den Sommer 1914. Und der Krieg dauert ja auch noch 4 Jahre und hat etwas mit der Erfahrung von Millionen von Menschen zu tun. Da würde ich die Unterschiede eher betonen zwischen den europäischen Gesellschaften.
Also über Clark hat man interessanterweise auch in Serbien stark diskutiert, aus einem entgegengesetzten Grunde, nämlich dass aufgrund seines Buches konnte man so ein Narrativ bauen, in dem eben Serbien der Schurke ist, der für 1914 verantwortlich gemacht wird.
Frankreich kam übrigens auch nicht gut weg, nicht, Herr Weinrich. Also.
Frankreich kam gar nicht gut weg. Aber worauf es wirklich ankommt, ich meine, das hat im Grunde Herr Leonhard gerade gesagt, es ist schon eine deutsche Singularität, mit dieser Schuldfrage sich so zu beschäftigen, was natürlich letztendlich nur zeigt, wie stark der Erste Weltkrieg im Schatten des Zweiten steht. Ja. Denn in dieser ganzen Clark-Kontroverse geht es natürlich um nichts anderes als um die Frage, welchen Platz eigentlich die Schuld in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts einnehmen sollte. Mhm. Im Grunde genau schon wie im Kontext der Fischer-Kontroverse vor 50 Jahren. Und da in diesem veritablen Plebiszit für dieses Buch kann man dann letztendlich schon sehr gut sehen, wie sich auch die deutsche politische Geschichtskultur, wie sich die Erinnerungskultur in Deutschland insgesamt sehr stark verschoben hat. Also wie das exklusive Schuldempfinden, das, wie Sie ja gerade gesagt haben, Herr Leonhard, konstitutiv für ganze Generationen gewesen ist, mittlerweile nicht mehr konsensfähig ist.
Zurück zu den Parallelwelten, von denen Sie, Herr Gorny, vorhin gesprochen haben. Herr Leonhard, Ihr Buch Die Büchse der Pandora ist ja auch deshalb auf großes Interesse gestoßen, weil es die erste gesamteuropäische Geschichte des Ersten Weltkriegs ist, weil es insbesondere die mittel- und osteuropäischen Staaten mit in die Betrachtung mit eingebaut hat. Das gab es bisher nicht, aus welchen Gründen auch immer, können wir noch drüber reden. Aber im Ergebnis, wie verändert sich mit dem Blick nach Mittel- und Osteuropa der Blick auf den Ersten Weltkrieg insgesamt?
Also ich glaube, dass das Weltkriegsende, an das wir ja in dieser Woche besonders erinnert werden, zugespitzt formuliert, ungleichzeitiger wird. Der August 1914 ist nochmal ein sehr gleichzeitiger, ein synchroner Moment. Übrigens nicht nur für Gesamteuropa, sondern auch für die Gesellschaften Asiens und Afrikas, die über die Kolonialgesellschaften in diesen Krieg mit hineingezogen werden. Der 11. November ist ein Datum, das in erster Linie für Staaten in Westeuropa wichtig ist. Es ist auch ein wichtiges Datum für osteuropäische Staaten, aber vielleicht für andere Dinge, nämlich zum Beispiel für die Gewinnung oder Wiedergewinnung staatlicher Souveränität. Aber was wir für Mittelosteuropa, Südosteuropa sehen, ist, dass an vielen Stellen die Gewalt sich fortsetzt, dass der Krieg im Westen endet, aber im Osten sich in unterschiedlichen Formen fortsetzt, als Staatsbildungskriege wie im polnisch-sowjetrussischen Krieg, als Form ethnischer Gewalt, als ideologisch unterlegter Bürgerkrieg. Und in diesem Bürgerkrieg in der Sowjetunion werden bis 1922, 23 mehr Menschen sterben als im russischen Weltkrieg bis zur Oktoberrevolution. Und ich glaube, dafür bekommen wir ein Gefühl, auch für die anderen Umbrüche. Wir haben vorhin über die Gedenklandschaften gesprochen. Das identifizieren wir im Westen mit diesen Landschaften aus weißen Kreuzen. Dass es das in dieser Form in Ostmittel-, Südosteuropa, Ostmitteleuropa nicht gibt, hat auch damit zu tun, dass dort die Landkarten ja immer wieder umgeworfen, neu definiert wurden. Also nicht nur 1918, sondern auch ab 1938, 39, dann nach 1945 in gewisser Weise, dann wieder nach 1989. Und das hat natürlich zu Umbrüchen geführt, die auch die Ausprägung von stabilen nationalen Gedächtnissen eher schwer gemacht haben. Und ich finde, dafür muss man ein Gefühl bekommen. Wir dürfen nicht Europa sagen und beschäftigen uns dann nur in Anführungszeichen nur mit Frankreich, Deutschland, Großbritannien und dann gibt es noch ein paar andere Orte. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass man diese schwierige, komplexe, manchmal auch unübersichtliche Gemengelage, dass man das stärker in den Blick nimmt. Deshalb vielleicht auch der Blick über 1918 hinaus, vielleicht bis 1923. Das ist ja diese schwierige Nachkriegszeit, in der sich eben doch viele Kriege weiter fortgesetzt haben.
Das ist genau der Effekt. Wenn man gesamteuropäisch auf diesen Krieg schaut, dann stellt man zunächst mal ganz einfach fest, da gehen vermeintliche Gewissheiten verloren. Zunächst mal ganz simpel, eben der Krieg ist gar nicht nur, wie wir alle gelernt haben, auf die Jahre 1914 bis 18 beschränkt, sondern er hat eben auch nach 1918 noch an vielen Schauplätzen weltweit, vor allem in Osteuropa, weiter gewütet. Der sogenannte Frieden von Paris war unter Umständen gar keiner, ist sogar Anlass für weiteres Morden und Hass in vielen Teilen der Welt gewesen. Sehen Sie, Herr Gorny, da auch ein Umdenken, eine neue Sensibilität im Umgang mit der Geschichte?
Ich denke, die Aufgabe ist ziemlich stark, denn womit wir zu tun haben, ist nicht einfach der neue Krieg zwischen den neuen Staaten, denn diese Staaten gibt es eigentlich nur potenziell 1918, 19, die gibt es theoretisch, die können sein, müssen aber nicht, die führen keinen Krieg, die werden aus einem Krieg erst geboren. In dem Sinne ist es ein völlig anderes Phänomen als der große Krieg, der bis 1918 dauert. Und es zu begreifen, muss man ziemlich weit schauen, nicht nur auf militärische Konflikte, sondern das Ganze als eine Art Transformation zu deuten, die der späteren Transformation Osteuropas nach dem Jahre 89 nicht so unähnlich ist. Denn es ging nicht nur um Kämpfe um Grenzen und so weiter, aber auch um Währungsreformen, um die Wirtschaft, die eigentlich fast völlig kaputt war, um eine Veränderung in allen Bereichen des Lebens, um das irgendwie vernünftig zu deuten und das auch in der öffentlichen Debatte wirkend zu machen. Das bedarf viel Arbeit von uns, von Historikern, und viel Zeit und ja auch Glück, dass wir nicht gleich ignoriert werden. Ich würde gleich noch eine kleine Fußnote wagen, denn es scheint mir, dass diese deutsch-deutsche Diskussion zeigt, dass wir mit Konflikten in den nationalen Erinnerungskulturen zu tun haben. Es wird in Kiel hart gekämpft, wie man die Matrosen andenken sollte. Es wird bei den deutschen Veranstaltungen über Kriegsschuldfrage diskutiert. Es sind keine deutsch-französischen Konflikte mehr. Dieser Aufarbeitungsbedarf ist in diesem Fall ein deutscher. Und mir scheint, dass es nicht nur für Deutschland gilt, dass wir immer noch auf einer Etappe sind, wo wir unsere innere, nationale sozusagen Diskussion führen sollen. Diese weitere Aufgabe, europäische Narrative zu bauen, ohne sie auf leeren Floskeln aufzubauen, das kann erst später kommen.
Ich höre so ein bisschen raus, unterschiedliche historische Erfahrungen. 1918, nach 1918 erklärt vielleicht auch ein Stück weit die Auseinandersetzung, Missverständnisse zwischen West- und Osteuropa heute im 21. Jahrhundert.
Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man verstehen will, auch mit welchen Vokabeln etwa die polnische Regierung heute gegenüber Brüssel agiert, dann erinnert das manchmal ein bisschen an die Reaktionen in Polen auf den sogenannten kleinen Versailler Vertrag. Also die Polen bekommen ihre eigene Staatlichkeit, aber dann müssen sie in diesem sogenannten kleinen Versailler Vertrag bestimmte Formen des Minderheitenschutzes akzeptieren. Und das begreifen sie nach 1919 als den Angriff auf die gerade neu gewonnene Souveränität. Und wir haben ja etwas Ähnliches nach 1989, wo Polen, aber auch viele andere dieser ostmitteleuropäischen Staaten einerseits die Freiheit bekommen, dann aber in diesen europäischen Integrationsprozess kommen und das Gefühl haben, jetzt müssen wir einen Teil der gerade wieder neu gewonnenen Souveränität wiederum abgeben. Ich will damit auf keinen Fall wirklich nicht gutheißen, was da in einigen dieser Regierungen passiert, aber man versteht vielleicht besser die Unterschiedlichkeit, mit der auf den europäischen Integrationsprozess reagiert wird. Und das hat eben sehr viel mit dem zu tun, was Herr Gorny gesagt hat, nämlich, dass dort nach 1918 nicht nur Grenzen und Territorien definiert werden, sondern dass es da um neue Gesellschaften geht, die sich als Nationalstaaten ausgeben, dass es um die Integration von etwa ehemaligen Veteranen geht, die ja für ganz unterschiedliche Staaten im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Und diese kollektiven Erfahrungen, die, glaube ich, wirken weiter. Und die sind eben in Ostmittel-, Osteuropa, Südosteuropa durchaus andere als etwa in Frankreich oder Großbritannien, wo sie das Problem mit Irland haben, wo sie die Frage haben 1918, was ist mit der Zukunft des Empires? Aber sie können auf solche historischen Speicher zurückgreifen. Und dass das gerade in Großbritannien im Augenblick im Kontext der Brexit-Debatte passiert, also war der Erste Weltkrieg nicht der ganz falsche Krieg, weil er sich viel zu sehr auf den Kontinent konzentriert hat und die eigentliche Logik Großbritanniens eine imperiale ist, dass wir im Augenblick so eine Art von fast historiografischem Reenactment erleben, das ist kein Zufall. Und ich glaube, das gilt für sehr viele Gesellschaften, wenn man genauer drauf guckt. Und nochmal, das darf man nicht alles unter den Schirm einer gemeinsamen europäischen Erinnerung packen, dann wird es sehr schnell auch artifiziell.
Der letzte Punkt von Herrn Leonhard ist eigentlich der ganz entscheidende. Die Frage ist, was wir eigentlich unter einer europäischen Erinnerungskultur auch verstehen wollen. Und wenn wir da jetzt ja überambitioniert davon ausgehen, dass das ein europäisches Gedenken sein muss, das um die gleichen Elemente und Diskurse kreist, dann ist das klar, dass das eine Ambition ist, die zum Scheitern verurteilt wird. Des Ersten Weltkrieges wird nach wie vor überwiegend, und da ist der französische Fall nicht anders gelagert als auch der britische oder andere nationale Fälle, ein nationales Gedenken. Die europäische Dimension liegt in meinem Auge darin, dass man eine Sensibilität eben gerade für die Differenzen entwickelt. Also dass man im Grunde den Diskurs über Erinnerungskulturen auf europäischer Ebene sehr viel stärker führt. Und das ist etwas, was in vielerlei Hinsicht in den letzten 4 Jahren sicherlich nicht in ausreichendem Maße, aber doch wenigstens in Ansätzen geschehen ist, sodass eine persönliche Bilanz dieses 4-jährigen Marathons in dieser Hinsicht jedenfalls dann doch eine positive wäre.
Fast schon ein Schlusswort, Herr Weinrich. Wir haben noch ein klein bisschen Zeit, nicht mehr viel. Ich möchte zum Schluss noch auf das Jahr 2019 kurz einen Blick werfen, denn anders als vorhin gesagt, ist der Gedenkmarathon ja noch lange nicht zu Ende. Er geht ja gerade weiter im nächsten Jahr. Wird an den Frieden von Paris erinnert, den Sie, Herr Leonhard, einen überforderten Frieden nennen. Das wird spannend werden, auch weil von Paris aus für viele ja ein direkter Weg quasi in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs führt. Darüber könnten wir jetzt ein eigenes Forum noch machen. Aber Frage zum Schluss in die Runde, was wird da auf uns zukommen?
Na, ich glaube, wir werden 1919 einerseits aus einer deutschen Perspektive nochmal die Frage haben, wie halten wir es mit dem Gedenken an die Anfänge der Weimarer Republik? Im Februar jährt sich die Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten. Dann haben wir die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung. Und dann, und das wird sehr spannend, wird es in der Tat um Versailles gehen. Und nicht nur um Versailles, sondern um alle anderen Pariser Verträge, die eben auch nochmal Ostmitteleuropa, dann ganz wichtig das Osmanische Reich betreffen. Wir werden, wenn wir auf die Pariser Friedenskonferenz blicken im kommenden Jahr, mit dem europäischen Blick nicht allein bleiben können. Wir müssen dann auch auf Asien, auf Afrika, auch auf Südamerika blicken. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Lokale, das Nationale und das Globale miteinander verbinden. Und es wird auch eine sehr, glaube ich, angeregte Debatte darüber geben, wie viel Gewicht kommt dieser Friedensordnung zu für das Scheitern von Demokratien in den 20er und 30er Jahren. Und da wünsche ich mir viele Kontroversen und möglichst, fast hätte ich gesagt, wenig Konsens, weil das vielleicht auch dieser Debatte ganz gut tut.
Was wünschen Sie sich, Herr Gorny?
Was ich mir wünsche, bleibt verborgen. Was ich erwarte, kann ich Ihnen erzählen. Leonhard hat das schon angesprochen. 1919 hat Polen nicht nur den Friedensvertrag unterzeichnet, sondern am selben Tag auch den Minderheitenschutzvertrag, gegen den protestierten damals alle politischen Parteien im polnischen Parlament. 1919 werden wir mit einem Jahrestag des polnisch-ukrainischen Kriegs zu tun haben. In Ungarn wird sich der 100. Jahrestag des kommunistischen Staates feiern. Da bin ich sehr gespannt, was man über den roten und vor allem über den weißen Terror in Ungarn schreiben, publizieren und sagen wird, wie man in Tschechien und in der Slowakei über die Kämpfe der tschechoslowakischen Legionen berichtet. Es kommen interessante Dinge in dem nächsten Jahr und 2020 kommt vielleicht noch mehr dazu. Da kann ich eigentlich kaum erwarten.
Und Herr Weinrich, Paris im nächsten Jahr wird auch noch einige Gedenkfeiern zu sehen bekommen.
Ja und nein. Ich denke, da wird man sehr fein differenzieren müssen zwischen dem historiografischen Kontext und dem Kommemorativen. Mhm. Also ich denke tatsächlich, dass jetzt, was das Gedenken anbelangt, jetzt ein starker Höhepunkt erreicht ist und dass die Debatten, die wir im Anschluss um die Friedensverträge haben werden, eher akademischer Natur sein werden. Und da wünsche ich mir, ähnlich wie Herr Leonhard eigentlich, ein bisschen Mut auch zur Kontroverse. In Frankreich ist es so, dass es einen regelrechten französischen Masochismus gibt, was den Versailler Vertrag anbelangt, dass man nämlich da in einer sehr linearen Sichtweise eigentlich in vielerlei Hinsicht noch behaftet ist, vom Versailler Vertrag zum Nationalsozialismus und damit auch zum Zweiten Weltkrieg. Und da hoffe ich, dass der Diskurs den Anschluss, der französische Diskurs den Anschluss findet an auch den internationalen Wissenschaftsdiskurs, der in dieser Hinsicht eigentlich von einer sehr viel größeren Offenheit des historischen Prozesses ja ausgeht und nicht eben diese direkte Kontinuitäts- oder Kausalitätslinie von 1918 zu 1933 sieht.
SWR2-Forum nach dem Gedenken. Wie verändert sich der Blick auf den Ersten Weltkrieg? Das war heute das Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Dr. Maciej Gorny vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, Dr. Jörn Leonhard, Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg und bei Dr. Arndt Weinrich, der ARD-Fachlektor Geschichte an der Universität Sorbonne in Paris. Hinweise auf die erwähnten Bücher zum Thema finden Sie wie immer im Internet auf swr2.de/forum. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Gregor Papsch.